boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan.
Moin.
Dem es jetzt auch wieder besser geht. Deswegen kommen wir auch eine Woche später. Also es liegt jetzt nicht nur daran. Weil,
nee, ich hatte die Stirnhöhlen kaputt.
Ja, und ich fand jetzt, wir können ruhig das verschieben.
Ja, Weihnachten.
Weihnachten,
kann ja auch mal.
Silvester, man ist ja dann in diesem Weihnachtsnexus gefangen, wie Picard einst. Und da ja. Existiert ja eh kein Zeit und Raum.
Erinnere mich doch nicht an den Weihnachtsnexus.
Da haben wir das letzte Mal drüber geredet. Es ist ja, es war ja wieder so, einfach so eine Raclette-Benommenheit von den letzten Tagen. Deswegen ist das schon ganz okay, dass wir noch eine Woche gewartet haben. Dann bleiben wir halt jetzt in diesem Rhythmus. Und ja, wir müssen ja mal eh gucken, die nächsten Zeit. Also es ist jetzt, heute habe ich zum letzten Mal die Folge auf Netflix geguckt und ab morgen geht das ja nicht mehr oder ab übermorgen.
Ja, ich habe dann wohl auch die letzte Folge auf Netflix geguckt.
Ja, ich habe das Paket noch nicht ausgepackt, ist nur noch eingeschweißt in der Schublade. Das ist aber, macht ja,
ja, ich habe vom Pete die Staffel 4 und 5 hat er mir auf Blu-ray gegeben.
Na, ist doch schon mal gut, ja.
Allerdings hat er mir nicht die Verpackung dazu gegeben, sodass ich nicht weiß, was ist auf welcher Disc.
Wie hat sie die einfach lose in die Hand gegeben? Oder
nein,
was?
Also die Hüllen, das sind die Hüllen, die wahrscheinlich in diesen großen Schuber reingehören,
und
der dazugehört. Und
was?
Ich gehe davon aus, dass da entweder ein Beipackzettel dabei war oder dass hinten auf dem Schuber abgedruckt ist, welche Folge auf welcher Disc ist.
Naja, gut, wenn du erstmal die reingelegt hast, weißt du ja, warte, wo du bist. Musst halt, ja, schreib's doch einfach drauf mit einem Edding. Da wird er sich freuen.
Ja, genau. So groß fett auf die Seite mit den Daten vor allen Dingen.
Genau, richtig. Ach, das passt schon.
Ja. Man ist das ja gar nicht mehr gewohnt, solche Blu-rays und sowas. Man ist ja voll verwirrt vom Streaming.
Ja, ja, deswegen. Es kam mir auch total primitiv vor, als ich irgendwann mal diesen Ausfall hatte und ich dann hier mit der DVD da einlegen musste.
Ja, ich muss erstmal gucken, ob ich den Blu-ray-Player überhaupt ans Laufen kriege, weil der ist
seit
10 Jahren steht der da rum und ist nicht benutzt worden. Ansonsten muss ich der Frau mal die PlayStation abspenstig machen. Sie sollte das ja abspielen können.
Das denke ich aber
hoffentlich
auch. Aber hallo, natürlich. Ja. Das würde ich auch schwer hoffen. Sonst haben wir ein Problem.
Ja, die 5 kann ja angeblich bestimmte Formate irgendwie nicht mehr so. CDs oder sowas gehen glaube ich, nicht mehr. Weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert.
Was ist denn da los? Na gut, okay, von mir aus.
Ja, die haben den Laser da nicht mehr drin.
Ach so, okay. Oh Gottes Willen. Technikprobleme. Ja, wir können auch gerne dann direkt reinstarten. Wir besprechen heute die 10. Folge aus der Staffel 4. The Loss auf Englisch und auf Deutsch das kosmische Band.
Was überhaupt nichts mit der Folge, ja doch schon, aber...
Sie haben mal wieder sehr unterschiedliche Aspekte auseinandergenommen für die
offensichtlich
Titel.
Offensichtlich waren die im Deutschen der Meinung, dass der B-Plot wichtiger ist. Die Geschichte mit der Troy...
Ja, völlig egal. Naja. Die Folge beginnt mit einer psychologischen Sitzung in Deanna Troys Büro. Sie hat da Ensign Fenrich Janet Brooks sitzen, die anscheinend vor 5 Monaten ihren Mann verloren hat und offensichtlich ist sie in so einer Verdrängungsphase. Sie hat sich halt irgendwie in die Arbeit gestürzt und hat jetzt auch nicht so das Gefühl, irgendwie Trauer zu empfinden. Und die Troy erinnert sie halt daran, dass ja heute der 38. Geburtstag ihres Mannes wäre. Und die Brooks, ja, sagt doch sehr...
Oh, ich habe ja alles weggeschmissen, was ich von ihm hatte.
Ja, genau, was ich auch seltsam finde, nicht weggeschmissen. Sie hat alles irgendwie weggegeben, wahrscheinlich hat sie es auch in irgendeinen Container gepackt, wie die Crushers gemacht hat.
In die Altkleidersammlung,
irgendwo auf Sternbasis 1 sonst wo und hat das dann irgendwo in die Altkleidersammlung gegeben. Ja, keine Ahnung. Sie erzählt halt dann, dass sie letzte Nacht aber von ihrem Mann geträumt hätte, dass sie mit ihm seinen Geburtstag gefeiert hätte und danach hat sie dann halt irgendwie erst begriffen, dass er halt nicht mehr wiederkommt. Jetzt steht sie halt da ohne irgendwas von ihm und dann geht die Troy an irgendein Schränkchen und holt da eine Spieluhr raus, was anscheinend ein Gegenstand ist, der ihrem Mann oder sie an ihren Mann erinnert und gibt sie ihr die und wo die Brooks dann auch schon meint, ja, woher wussten sie das? Und ich frage mich eher, wie kommt die Troy an diese Uhr? Was hat sie gemacht?
Aus dem Replikator.
Das macht man doch. Ja, nee. Ja, also, das ist ja ein Original und die hat alles weggegeben. Und dann hat dann danach irgendwie so ein Trüffelschwein die Troy die Sachen Sachen durchsucht, ja,
ich dachte,
und hat
das
sowas
ist wie bei den,
behalten, oder was?
Wie bei den Ferengi, wenn du stirbst, wird alles verhökert.
Ja, das ist ja nicht, in this economy, also das passiert ja da nicht, die haben ja nichts zu verhökern. Also ich finde es auf jeden Fall ein bisschen seltsam, dass sie an diese Uhr, diese Spieluhr gekommen ist.
Ja.
Generell Spieluhren schwierig, die sind immer creepy. Auf jeden Fall hat die Brooks dann auch irgendwie so einen kleinen Zusammenbruch und heult sich da erstmal aus, als sie dann die Spieluhren in Händen hält. Aber generell kann man ja sagen, Folgen, in denen Spieluhren vorkommen, das geht nicht gut aus für die Troy. Das ist nicht das erste Mal.
Das ist nicht das erste Mal.
Ich habe das Gefühl, dass dasselbe ist wie von dem alten Paar. Wie hießen doch mal die beiden auf dem
Uxbridge, würde ich sagen.
Die Uxbridge, genau, richtig. Das ist das dieselbe
Spieluhr. Ich konnte mir Namen merken.
Ja,
ich bin gut.
Ich nicht, deswegen. Ich kam nicht mehr drauf. Aber da war sie mich auch nicht gut dran. Ja,
also erstmal, ich habe zu der Szene habe ich ganz viele Fragen. Also die erste Frage ist, wissen wir eigentlich, es wird nie gesagt, woran der Mann gestorben ist, oder?
Nee, der ist wahrscheinlich im Einsatz gestorben. Was ist das Einzige, was dir passieren kann?
Weil wenn ich mit der Trantüte verheiratet wäre, dann hätte ich mich auch in das Shuttle geworfen.
Jetzt sei doch nicht so. Die Frau ist in Trauer.
Nein, die Frau ist voll in irgendeiner Verdrängung, wie gesagt.
Ja,
also das ist ganz furchtbar. Ja, kann man ja, ist okay. Ich sag nichts, es ist ja, kann passieren.
Ja.
Es ist alles ganz furchtbar. Ich habe meinen Mann ja so geliebt, aber ich habe ihn trotzdem völlig verdrängt. Nee,
ja,
also das ist nicht healthy. Ich weiß auch, warum ich zur Troy zum Psychologen muss.
Ja. Sie ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein gut geschriebener Charakter ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, und sie ist auch, sie sitzt auch die ganze Zeit so da und ist dran von wegen, ja, ich fühle mich gut, I feel fine. Und nein, das sieht man dir an, dass du dich nicht fein fühlst. Hast du mal vor den Spiegel gestellt und geguckt? Mann.
Ich nehme diese Folge schon sehr mit offensichtlich.
Ja, und wie gesagt, dann dieses von wegen, als die Troy ihr sagt, jetzt heute ist der 38. Geburtstag, dann sagt sie sowas wie, you keep excellent records, Diana.
Ja, genau.
Und da sage ich mir, ja, it's your fucking job. Das ist die Beschreibung eines...
Das schon eher als eine Spieluhr aus den Hinterlassenschaft zu klauen, auf jeden Fall.
Ja, das meinte ich auch gar nicht, sondern wie gesagt, dass sie es wusste, dass sie die haben will.
Ja, okay.
Also dieses Skript gefällt mir nicht. Das ist so da, wir haben das, wir führen das jetzt so ein, weil wir wissen also jetzt an der Stelle schon, ach, guck mal, die Diana hat jetzt gerade diesen Job und muss das da erledigen, muss diese Frau da analysieren und genau dasselbe wird gleich mit ihr passieren. Und ich denke mir so,
ich weiß nicht.
Das ist so billig. Das ist so, das gefällt mir nicht.
Ich finde, du bist zu streng für die, also okay.
Ja, ich bin zu streng. Also da willst du gar nicht wissen, was ich am Ende für eine Bewertung runtergeschrieben habe. So streng war ich.
Na gut. Naja, während die beiden sich besprechen, gibt es eine Zwischenszene auf der Brücke, wo gerade der Riker und der Picard auf die Brücke kommen und der Picard möchte irgendwie dem Riker klar machen, dass er auch bitte mal in Himalaya gehen soll und da irgendwie Urlaub machen soll oder so.
Das ist die Stelle, wo ich mir hier aufgeschrieben habe. Währenddessen, die beiden alten weißen Männer reden über ihre Erfahrung mit den himalayanischen Eingeborenen zur Kolonialzeit.
Ja, so ein bisschen kommt so rüber.
Der Picard kommt da so rein, so, du Riker, du musst mal mit dem Pferd durch den Himalaya reiten und da, weiß ich nicht, den Eingeborenen Glasperlen bringen oder sowas. So klingt das für mich.
Ja, die reden aber dann noch nicht besonders lange, weil dem Worf kurzzeitig seltsame Messwerte auf seinem Display erscheinen. Der Data findet dann auch die Quelle für ein merkwürdiges Sensorenmuster, was für eine Störung hält. Mhm. Und es scheint sich wohl irgendwie um ein Feld aus linear polarisierten Objekten zu handeln. Und dann verschwinden die Messwerte aber auch wieder. Und
sie denken, das ist so ein Sensor-Glitch.
Ja, der Captain befiehlt dann halt auch irgendwie erstmal, um zu stoppen, um das zu überprüfen, weil er will ja nicht irgendwie mit falschen Messwerten durch die Gegend fliegen. Das könnte ja schief gehen.
Währenddessen kriegt die Diana nämlich gerade einen Migräneanfall der Stufe 11 auf der William Shatner Gedächtnisskala.
Ja, genau.
Des Overactings. Also.
Da fehlt nur noch ein Nackenschlag eigentlich. Aber
oh mein Gott, ich habe so Kopfschmerzen.
Ja, sie steht halt gerade verabschiedet, die Brooks, und macht irgendwie Termin für den nächsten Tag aus. Und sie sagt auch so, es ist alles gut, es ist alles gut. Und dann geht sie dann in ihr Quartier zurück und fällt dann mit der dümmstmöglichen Haltung mit dem Gesicht an die Sofakante und
wenn die so da hängen bleibt, dann hat sich der Starfleet-Büstenhalter nachher überall abgedrückt, weil die dich da so.
Ja, sie ist auf jeden Fall
quer über diesen Chaiselong oder was das da ist.
Ja, das sieht nicht gut aus.
Sternzeit 44356,9.
Richtig. Und dann erzählt der Picard nämlich, dass sie jetzt die Sensordiagnose abgeschlossen haben und dass eigentlich alle Systeme normal funktionieren und sie eigentlich keine Erklärung für diesen Glitch haben.
Ja. Dann könnten wir ja eigentlich weiterfliegen nach, was war das? Tilly Beta, wo ich mir denke, kann man da seine Hände drin baden oder was?
Tante Tilly. Das ist ja schon so nebenbei erwähnt, dass sie auf dem Weg sind zu irgendeiner Mission nach Tilly Beta. Es ist auch wirklich nicht relevant für die Story an sich. Ne?
Vor allem Dingenskirchens Apostrophli. Genau. Und ich denke mir, hey, wer hat sich das denn wieder ausgedacht?
Ja, Hauptsache ein Apostroph und das wirkt fremdartig. Ja. Sie wollen dann den Kurs fortsetzen und Data gibt auch mal so eine Angabe, wie lange es denn jetzt ungefähr dauern würde mit der Zeitverzögerung, wo er auf die Sekunden verzichtet.
Das ist die witzigste Szene.
Das ist die größte persönliche Entwicklung in der Folge, dass Data darauf verzichtet, Sekundenangaben zu machen, weil er das gar nicht richtig synchron halten kann, wenn er Leuten immer erzählt, wie lange es dauert, bis auf die Sekunde genau. Und die
sind dann auch immer so genervt. Ja, und ich weiß gar nicht, warum.
Riker fand es auch erstaunlich, dass es selber geschnallt hat, dass das keinen Sinn macht, auf jeden Fall. Mhm. Keine Hinweise auf irgendeine Anomalie. Sie wollen den Kurs fortsetzen. Die neue Sprechrolle Fenrich Allenby, die da sitzt, versucht dann den Warp-Antrieb zu aktivieren.
Irgendwer muss ja den Wesley ersetzen.
Das stimmt, genau. Und das funktioniert aber nicht so richtig, weil irgendwie durch den Warp-Antrieb wird das Schiff nur durchgeschüttelt. Und
genau, das ist Wackel.
Das ist ein bisschen wie, wenn du irgendwie mit Handbremse wahrscheinlich direkt auf Vollgas gibst oder so. So fühlst du das wahrscheinlich an. So einmal Burnout oder so. Ja, es ist dann auf jeden Fall erstmal Alarmstufe Rot, weil da wahrscheinlich einiges zu Bruch gegangen ist.
Ja.
War halt ein bisschen sehr heftig. Sie merken aber dann, dass das Schiff anscheinend trotzdem sich bewegt und mit einem Zehntel Impuls mitgeschleift wird.
Ich habe darauf verzichtet auszurechnen, wie viel ein Zehntel Impuls ist.
Ja, ist das nicht ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit?
Ja, nee.
Ist das auch logarithmisch die Skala bei Impuls?
Nee, voller Impuls ist ja nicht Lichtgeschwindigkeit, das ist ja nur so irgendwie zwei Drittel, weil...
Ist das so?
Ja, ich glaube, ja. Guck mal ins Technical Manual. Ja. Also so ganz die physikalischen Grundgesetze außer Kraft setzen wollten die Schreiberlinge, glaube ich, irgendwie nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, voller Impuls ist so irgendwie irgendwo zwischen 1/2 und 2/3 oder so. Ich habe es vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herr Dr. Zitt auf der FedCon da schon mal einen Vortrag drüber gehalten hat, wie viel das ist und dass die alle irgendwie an der Wand kleben müssten, wenn innerhalb von 2 Sekunden auf vollen Impuls.
Ja, das ist klar, aber dafür haben sie ihre Trägheitsdämpfungsstabilisatoren.
Impulsantriebssystem. Standardarbeitsparameter. Der Impulsantrieb ist für subluminale Flugoperationen vorgesehen. Die Standardgeschwindigkeit im normalen Reisebetrieb beträgt etwa 0,25 C, 25% der Lichtgeschwindigkeit. Dieser Geschwindigkeitsbereich wird für routinemäßige interplanetare Manöver und subluminale Transfers verwendet und erlaubt stabile Navigation ohne signifikante relativistische Effekte. Hinweis: Geschwindigkeiten oberhalb von 0,75 C werden als High Impulse klassifiziert und sind aufgrund zunehmender relativistischer Effekte, Energieaufwands und Zeitdilatation nicht Bestandteil des Standardbetriebs.
Naja, es ist auf jeden Fall anscheinend, dann dachte ich mal, Impulsgeschwindigkeit wäre auch bis normale Lichtgeschwindigkeit, aber es scheint da drunter zu bleiben, damit es nicht zu schlimm wird, wie du schon, okay. Ja. Das bringt auch alles überhaupt nichts.
Nee, das bringt die Handlung gar nicht voran, ich weiß.
Nein, es bringt aber auch, es bringt denen auch nichts mit Impuls zu fliegen, weil sie versuchen sich ja irgendwie zu bewegen, aber sie können sich nicht bewegen und der Picard sagt so, ja, hier bitte mal drehen und irgendwie mit so und so viel Impuls und hin und her und passiert aber einfach gar nichts.
Rein und raus.
Ja, und der LaForge sagt so im Maschinenraum so, aber eigentlich ist alles in Ordnung, ich kann jetzt nichts anderes sagen. Abgesehen davon, dass der Warp kann schon fast einen Herzklabaster bekommt, während er so vor sich hin rotiert. Weil sie echt mit Impuls fliegen gerade.
Fliegen mit Impuls, was macht der? Der geht da ab wie Schmitz Katze.
Schiebt
dir jetzt das Warp-Plasma in den Impulsantrieb oder was? Das ist aber auch nicht gesund.
Ja, und während sie das alles da so machen, ist die Troy irgendwie bei Bewusstsein und es klagen wohl auch mehrere Leute über Kopfschmerzen. Auch die Troy besonders. Sie tippt dann halt mal auf ihren Kommunikator, um die Crusher anzurufen.
Wenn man bei vollem Impuls gegen die Wand geknallt wird, natürlich hast du dann Kopfschmerzen.
Ja, ob das jetzt passiert ist,
also das denkt die Beverly jedenfalls.
Ja, und...
Sie fragt ja so, hast du dir den Kopf gestoßen, Diana?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern. klares Zeichen von leichter Gehirnerschütterung, wenn man sich nicht erinnern kann, ob man sich den Kopf gestoßen hat.
Ja, das stimmt. Und die Crusher sagt so, ja, ich komme, sobald ich kann. Das sind ja ganz viele Leute, die anscheinend gerade ein Problem haben. Mhm. Irgendwann trifft die Crusher dann doch mal bei der Troy ein und mittendrin werden sie halt auch unterbrochen, weil anscheinend Picard jetzt auch eine Besprechung einberufen hat, weil das kann nicht so sein, da wird es irgendwie festhängen.
Erstmal hat das so 2 Stunden gedauert. Ist die Frau Kassenpatient oder warum dauert das so lang?
Auch interessante Frage, habe ich auch noch was zu der medizinischen Versorgung an Bord gleich was zu sagen. Aber es stimmt, sie hat anscheinend mehrere Fälle da gehabt.
Wir hatten dieses Thema ja schon mal, da sind angeblich irgendwie so 1000 Leute oder mehr an Bord dieses Schiffes. Die werden ja wohl mehr als eine Ärztin und 2 Pfleger haben.
Ja, und auch psychologisch geschultes Personal offensichtlich, ja. wie später sagt. Ja, auf jeden Fall, sie untersucht die Troy und der Troy fällt auf, dass irgendwas nicht stimmt. Also sie kann irgendwie nichts spüren.
Nix. Ja.
Also sie hat irgendein Problem. Sie weiß noch nicht genau, was.
Wer bist du? So guckt sie die Beverly an.
Ja, genau. Sie sagt, sie weiß noch nicht genau, was los ist, aber.
Ich möchte übrigens an der Stelle direkt mal einwerfen, das Einzige, was diese Folge so ein bisschen rausreißt, ist die schauspielerische Leistung von Marina Sirtis, weil die diesen ganzen Scheiß nämlich so rüberbringt, so nach dem Motto, als ob sie es ernst meinen würde. Wo ich die ganze Zeit dran denke, was merke ich hier eigentlich ab?
Ja, also das finde ich mich halt auch ganz gut in der Folge tatsächlich. Naja, sie müssen halt zu dieser Besprechung und da sitzen dann halt zusammen und irgendwie kann sich keiner richtigen Reim da drauf machen, was los ist.
Da darf ich an der Stelle vorher noch einwerfen, also statt sich jetzt krank schreiben zu lassen, weil also irgendwas ist passiert, sie hat ja irgendein Trauma, ob es jetzt psychischer oder anderer Natur ist, anstatt sich also krank schreiben zu lassen, geht sie mit der Beverly in dieses Meeting.
Ja, weil sie sagt, es geht ihr soweit wieder besser. Also sie hat jetzt keine wirklichen körperlichen Beschwerden oder
sowas. Sie kann sich nicht daran erinnern, ob sie sich den Kopf gestoßen hat, aber geht dann auf dieses Meeting.
Ja.
Also an der Stelle sollte die Beverly sagen, nein, du gehst auf die Krankenstation und lässt dich mal so richtig durchchecken. Ich kann zwar nichts finden, aber die können vielleicht auf der Krankenstation, wie gesagt, ich habe ja auch Personal.
Ja.
Also wir sind hier nicht in Amerika, es gibt Arbeitnehmerrechte. Also ich bin mir sicher, dass die Föderation Arbeitnehmerrechte hat. Du musst nicht zur Arbeit gehen, wenn du krank bist.
Ja, aber eigentlich muss niemand zur Arbeit gehen, ist die Sache. Aber naja, wie auch immer, sie gehen dann halt zu der Besprechung und irgendwie sind sich alle sehr uneins. Keiner kann sich einen richtigen Reim drauf machen, was eigentlich passiert ist. Worf und LaForge und Data sind halt nicht in der Lage, irgendwie zu sagen, was los ist. Picard fragt dann auch die Troy, ob sie irgendeine Intelligenz wahrnimmt, was ja an sich eigentlich auch schon, wenn man drüber nachdenkt, dass das ja voll der Horror ist. Ne? Immer wenn irgendwas passiert, musst du davon ausgehen, dass irgendein allmächtiges Wesen dich gerade irgendwie in Geiselhaft genommen hat.
Ja, sowas, ne?
Das ist ja ganz furchtbar, die Vorstellung. Du bist ja nirgendwo sicher eigentlich.
Ja.
Sie sagt aber, sie kann da nichts spüren.
Ich spüre nichts.
Ja, genau.
Ich spüre eigentlich gar nichts. Also eigentlich spüre ich gar nichts, sagt sie so, ne? Also,
ja,
also
genau.
Eigentlich spürt sie nichts.
Ja, genau. Und es ist dann so, da geht sie halt dann so auf, dass da auch weder draußen noch in dem Raum irgendwas empfindet. Also keiner von denen, die da um sie rumsitzen, kann sie gerade irgendwie die Empfindung empfangen, die sie ja sonst als mit ihrem Betaset-Antennen empfangen kann. Ja. Ist halt ein bisschen scheiße für sie in dem Moment.
Yeah. There is nothing. You're all blank to me.
Ja.
Und da beginnt sie. Phase 1. Denial.
Ja. Ach, aufgrund dieser Aussage macht die Dr. Crusher dann mal eine gründlichere Untersuchung bei der Troy.
Ach. Was ich direkt gesagt habe, untersucht die Frau mal richtig.
Ja, gut,
was nicht so mit dem Tricorder, lü. Och, ist alles gut.
Ja, was willst du machen?
Arme, ne? Beine ist noch dran, nee, Haare stehen auch noch richtig vom Kopf ab.
Die Crusher hat halt viel zu tun. Es stellt sich aber halt heraus, dass anscheinend einige Nervenzellbereiche, also irgendwelche Bereiche im Hirn, zurzeit nicht
alles
funktionieren. Ja, irgendwas ist da ausgeschaltet. Und es wird auf jeden Fall keine Gehirnerschütterung gewesen sein.
Ja.
Und es sind halt wirklich auch wahrscheinlich die Bereiche, die wahrscheinlich für dieses empathisch-telepathische zuständig sind, wie auch immer das biologisch funktioniert.
Nächste Frage. Gibt es auf diesem ganzen verkackten Schiff mit 1000 Leuten drauf eigentlich nur sie als Empathin? Da müsste doch irgendjemand, also man müsste meinen, dass schon noch irgendjemand anders rumläuft. Weiß ich nicht, vielleicht.
Ja, es ist ja eigentlich eher eine Seltenheit. Also ich weiß nicht, es gibt
ja
nicht
keine
viele
Ahnung.
Spezies. Gibt's
Vulkanier, die vielleicht irgendwie auch telepathische Sachen wahrnehmen können. Oder
können sie wirklich?
Manchmal
ist es auch mal so ein bisschen Magic-mäßig.
Mein Saft zu deinem Saft. Ja, gut,
ja,
okay. Es ist immer wie es im Drehbuch steht gerade. Ne?
Ja, stimmt schon. Naja, es ist auf jeden Fall, anscheinend in diesem Fall ist es nur Tiana Troy, die sowas kann.
Ja, es ist die Einzige auf dem Schiff offensichtlich. Ja,
da ist auch die Crusher ein bisschen überfordert. Da müsste sich jetzt mal genauer einlesen, was das angeht, was so die die Betaset-Physiologie, Physiognomie, wie sagt man das noch? Physiognom.
Das ist der Typ, der bei der Reha dann da steht und versucht, einem die Beine wieder gerade zu biegen. Genau. Das ist der Physiognom.
Ja. Richtig, genau. Ach Gott, ja, da habe ich auch noch einen Termin.
Mein Gott. Yes.
Ja, sie hat auf jeden Fall noch nicht so, also das Knowledge, also das Wissen, das muss ich erstmal wieder aneignen. Und die Troy ist auch eher so, naja, vielleicht ist es ja morgen wieder gut. Vielleicht habe ich ja bis, vielleicht erholt sich das irgendwie.
Phase 1, Denial.
Naja, man kann ja erstmal davon ausgehen, dass es ja vielleicht nur vorübergehend ist. Ja, wo die Crusher dann sagt, ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt, man muss damit rechnen, dass es vielleicht nicht so schnell geht oder gar nicht.
Ich betone das jetzt so, weil das ist ja der rote Faden, der sich durch diese ganze Folge zieht, dass sie jetzt der Reihe nach Phase 1, Phase 2 und so weiter abarbeiten muss. Mhm. Das ist ja das, was mich gerade so ein bisschen an dieser Folge stört, weil das ist so, als ob jemand irgendwo so ein Psych 101-Buch in die Hand genommen hätte und da drin gelesen hat, oh, es gibt da diese 5 Phasen, 5 Phases of Grieving. Na, schreiben wir jetzt mal ein Drehbuch draus. Oh, wer könnte das denn sein? Na, die Troy, die spürt ja immer alles.
Ja, also, mein Gott, muss ja auch irgendwie in die 45 Minuten unterbringen. Das ist ja immer schwierig.
Aber man hätte auch einfach ein anderes Drehbuch nehmen können.
Keine Ahnung, war wahrscheinlich gerade kein Star oder so. War schon wieder Autorenstreik oder was weiß ich.
Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. An sich, ich verstehe halt ihre Reaktion nicht. Also sie sitzt da bei der Beverly und wird untersucht und kriegt gesagt, du hast da jetzt...
Ein Ausfall.
Ein Ausfall. Also wie gesagt, ein Trauma erlitten. Und sie ist eine ausgebildete Psychologin und sollte an dieser Stelle merken, mit mir stimmt was nicht, mir geht's nicht gut, ich reagiere da drauf komisch. Also sie sollte sich mal ein bisschen selbstreflektiert sich angucken und sagen, ich gehe jetzt mal zu meinem Kollegen.
Ja, wo ich.
Und frag mal, was mache ich denn?
Wo ich bei dem Thema bin, Kollegen, da sagt ja auch dann die Crusher, sie soll sich doch mal mit einem anderen Psychologen an Bord auseinandersetzen, der mit mal irgendwie Therapie gehen. Wo dann auch mal geklärt wäre, dass es ja anscheinend auch noch mehr medizinisches Personal irgendwie an Bord gibt, wo sich mir wiederum die Frage stellt, was qualifiziert eigentlich einen Patienten bei der Troy irgendwie in Behandlung zu sein? Ist die Luft für Witwen und Waisen zuständig
wird ausgewürfelt,
Es gibt ja so eine, also ich meine, in dieser geldlosen Wirtschaft bei Star Trek gibt es ja halt so eine Art Verdienst, also so Meritokratie, will ich das jetzt nicht nennen, du bekommst so ja eigentlich Privilegien dadurch, also durch deine Arbeit, dadurch, dass du arbeitest, bekommst du auch Privilegien. Es ist ja, zwar sind alle gleich, aber wer viel...
Hauptsächlich Ansehen halt.
Wir tun das alles für die Ehre,
die Klingonen.
Das Ansehen ist ja die Währung. Und wie qualifizierst du dich von dem obersten, die muss ja wahrscheinlich, ist sie nicht eigentlich auch Stabschef von dem psychologischen...
wahrscheinlich. Weil das sie ist ja eigentlich
Brückencrew-Mitglied. Also es ist ja wirklich, sie gehört ja zu den obersten Offizieren eigentlich. Nehme ich zumindest an. Hat sie eigentlich.
Ja, ich gehe davon aus, dass
sie hat ja noch gar keinen Rang, aber sie hat ja eigentlich einen Rang, ja doch. Oder?
Ja, sie hat ja eigentlich. Lieutenant Commander ist sie eigentlich noch.
Da frage ich mich halt, also, wonach geht das, von wem man behandelt wird?
Aber ich gehe davon aus, dass das genauso wie bei der Beverly ist. Die ist da vom PK angeheuert worden.
Und ja, aber
dann durfte sie sagen, ja, ich möchte den und den in meiner Krankenstation rumlaufen haben. Ich nehme an, dass die Troy das auch hat sagen können.
Ja, aber von der anderen Seite aus gesehen, wie kommst du als Patient an wen? Also wie wirst du verteilt?
Ja, keine Ahnung, ja, würfeln,
halt,
wie gesagt.
Es gibt halt Kassenpatienten, dann gibt es halt Privatpatienten, aber es gibt halt kein Geld mehr. Ja. Und dann ist die Frage, nach welchem System wird das ausgewählt? Naja, ich interessiere mich ja sehr für die Wirtschaft in diesem System, wie das funktionieren soll.
Ja, vor allen Dingen, jetzt kommt wieder das, wo ich sage, da ist wieder diese Parallele zu dem Fall, den sie ganz am Anfang bearbeitet hat. Dann sagt sie nämlich sowas wie, right now I just want to go back to work.
Sie möchte wieder arbeiten, ja. Richtig.
Es ist genau dasselbe, was die Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt.
Ja,
am Anfang.
Die hat ja auch sich in die Arbeit gestürzt.
Genau dasselbe. Und ich denke mir, ja, merkst du das eigentlich nicht?
Nee, die merkt gerade nicht, für die ist sehr abgelenkt, weil sie halt nichts spüren kann.
Und wenn, wenn sie es selber nicht merkt, dann sollte die Beverly nicht nur sagen, oh, du könntest ja mal, sondern sie sollte sagen, du gehst jetzt da hin.
Ja, das Privileg hat sie ja, dass sie das sagen darf und kann. Und
eben,
auch
sie ist ja da Chef von dem ganzen medizinischen Quark.
Ja, genau.
Ja, kann man nicht mit dem Hypospray wegmachen, hat die Beverly also kein Interesse daran.
Nee, da ist, und die Troy ist halt auch ein bisschen schnippisch, was das angeht. Sie möchte auf jeden Fall wieder in ihr Büro gehen und erstmal weiterarbeiten. Und der Riker macht sich halt Sorgen, kommt ihr irgendwie so nach und kommt auch mal vorbei. Und sie ist halt ein bisschen gereizt und finde es auch überhaupt nicht gut mit ihr umgegangen wird. Ich weiß nicht, sie erzählt ja jetzt schon irgendwie, alle würden so wie auf Eierschalen laufen, weil sie hat ja jetzt eine Behinderung, in Anführungszeichen. Also
Phase 2, Anger.
Ja, genau. Sie ist jetzt so ein bisschen sauer irgendwie, dass sie so doof behandelt wird.
Dabei ist das eigentlich nur, die Leute sind halt besorgt, ne? Die Frau ist krank.
Ja, und
gehst du hin und sagst mal, kann ich dir was machen, sozusagen?
Ja,
kann
und Riker, ich dir irgendwie eben, genau, Riker empfindet sie halt auch als sehr verängstigt, was sie jetzt so anscheinend nicht unbedingt so sieht, aber sie bleibt also eher störrisch und sagt so, ich habe hier noch Termine, ich muss auch arbeiten, so, geh mal wieder schön nach Hause. Genau.
Zieh Leine, Fremder.
Ja, genau.
Auch das finde ich so out of character halt, dass sie verhält sich gerade wie so eine Tussi, wirklich wie so ein ja, undankbares kleines Kind.
Ja, ich
weiß
nicht.
Das ist sie ja normalerweise, also eigentlich ist sie das nicht.
Ja, ja. Aber ja gut, aber ja, ich weiß nicht, ob sie hätte vielleicht reflektierter mit dieser Ausnahmesituation umgehen hätte können. Keine Ahnung.
Ja, in ein paar Folgen, ich weiß nicht, wenn das noch dauert, ist sie auf diesem gromulanischen Warbird, wird er wach und hat in 5 Minuten den ganzen Laden irgendwie übernommen. Also das ist nicht die gleiche Troy.
Das stimmt schon, ja. Naja. LaForge und Data machen sich an die Arbeit, um rauszufinden, was denn jetzt da passiert ist, sind zusammen im Maschinenraum, analysieren die Daten. Also sie senden halt eine Sonde raus, um mal irgendwelche Aufnahmen zu machen auf verschiedenen Spektren und Bandbreiten wahrscheinlich, setzen dann die Daten zusammen und stellen dann halt fest, dass sich das Schiff anscheinend in irgendeiner Art ja zweidimensionalem Feld befindet, also eine Art Strömung, aus der sie halt nicht rauskommen. Ja. Das konnten sie halt auch dann nicht sehen, weil das halt nur...
Ja, Edge-On war das nicht sichtbar.
Genau, auf Sichthöhe nicht erkennbar. Genau, das ist auf jeden Fall das, was sie erstmal so rausfinden.
Und ich frage mich an der Stelle, die Sonde, die konnten sie jetzt also starten und die konnte dieses Feld verlassen, aber die Enterprise nicht.
Wäre auch geil gewesen, wenn ich einfach stecken geblieben wäre vorne beim Rausgucken.
Ja,
nein, ich komme nicht hier weiter. Ja, wer weiß.
Ja, das finde ich so ein bisschen seltsam, weil also ich meine, dann also im Zweifelsfall, was würde sich jetzt irgendwie davon abhalten, dann versuchen wir jetzt mal die Untertasse abzutrennen. Ich möchte das noch mal sehen, deshalb.
Ja, ja, die Aufnahme gibt es ja. Vielleicht ist die Sonde einfach nicht so, vielleicht hat das was mit den Warpfeldern zu tun oder so, dass das halt nicht beeinflusst, ja,
ach so,
wenn du so ein Ding hast.
Die
ist
Enterprise
ja
ist magnetisch. Die
Enterprise
ist magnetisch,
das
wird es sein.
Ja, das sowieso. Ja, keine Ahnung. In der Zwischenzeit sitzt die Troy mal wieder in der Sitzung mit der Fenrich Brooks und wie verabredet einen Tag vorher. Und die jedoch ist jetzt wie ausgewechselt.
Immerhin hat die Troy sich mal umgezogen. Die hat nämlich jetzt was Rotes an und das steht ihr sehr viel besser als dieses komische...
Sie wechselt so die ganze Kostüme, die sie hat, irgendwie durch. Ja, genau, stimmt.
Einmal durch, ne?
Ja, und die Brooks erzählt jetzt voller Freude, dass sie den Tod ihres Mannes über Nacht verarbeitet hat.
Mir geht's jetzt viel besser.
Ja, genau. Und die Troy sagt fairerweise zu ihr, ich muss sagen, ich bin zurzeit nicht so ganz auf dem Damm. Ich habe mich meine empathischen Fähigkeiten verloren. Also nur, dass sie es vorher wissen. Die Brooks fährt dann fort, dass sie halt sich einfach einmal an die ganze Nacht ausgeheult hat und jetzt aus dieser Verleugnungsphase halt raus ist. Woraufhin die Troy meint, also dass eine weinende Nacht nicht die endgültige Lösung sein kann,
ja,
um das zu verarbeiten.
Reichen,
ja, obwohl die Brooks dann so richtig die blöde Kuh so sagt, nee, also Diana, da liegst du komplett falsch, du hast ja gar keine Ahnung, ne, so ungefähr.
Genau. Du weißt ja überhaupt nicht, wie es in mir aussieht, so voll Salz in die Wunde.
Ja, ja, ist so richtig so, aber so total doof auf jeden Fall. Ja, Data und LaForge haben dann mal wieder eine Besprechung in der Beobachtungslounge eingerufen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren, wie so ein Referat in der Schule.
Genau.
Und erzählen dann halt, dass sie eine große Anzahl von Partikeln entdeckt haben, die halt nur in 2 Dimensionen existieren. Und das würde halt auch erklären, warum die Enterprise das irgendwie nicht durchdringen könnte. Warum genau das so sein sollte, weiß man auch nicht.
Auch das Technobubble in der Folge ist nicht so besonders gut. Aus Gründen, sagen wir es mal so.
Ja,
aus Gründen können sie dieses Feld nicht verlassen, weil das ist zweidimensional, die Enterprise ist dreidimensional. Geht
ja
nicht.
Das ist irgendwie so, ne? Genau.
Wir haben eine Dimension zu viel oder zu wenig, je nachdem, wie man es sehen möchte.
Ja, genau.
Sie zeigen dann diese Animation da, ne?
Genau, richtig.
Und ich frage mich, wie viel der 1990 wohl dafür bezahlen mussten, um diese Animation auszurechnen, weil das sieht ja doch schon...
Ja, sieht schon ganz cool aus und scheint auch schon damals so ausgesehen zu haben.
Hey, vielleicht ist es gar nicht computeranimiert, sondern die haben wieder irgendwelche ganz tollen Tricks angewendet.
Gemacht, so
ja, oder... Partikel auf Wasser und dann so Strömungen und so mit Slow Motion. Das geht ja vielleicht.
Naja, ich habe letztens
nochmal. Die haben ja alle mögliche Scheiße gemacht damals. Ja,
ich habe jetzt nochmal ein YouTube-Video gesehen über die Special Effects, die sie damals so gemacht haben. Mhm. Also die haben sich echt schon reingehangen mit ihren Video-Special Effects, bevor es also CGI gab. Also,
ja, das ist so. Man denkt heutzutage, oh ja, das machst du mit dem Computer für Minuten. Nee, also, aber das war krass. Halt damals nicht so. Ne?
Nee, es war viel mit so Video Editing und so, wo es auch so Special Effects gab, aber das war halt wirklich teilweise, möglicherweise haben sie sogar
analog,
ein Modell gearbeitet.
Sagen wir es
mal so. Ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall scheint es auch so zu sein, dass dieser Drift, also diese unnatürliche Bewegung, darauf schließen lässt, dass das irgendwie lebendig ist und das Schiff halt sich in diesem Sog befindet. Könnten sie vielleicht verändern, indem sie das Gravitonfeld polarisieren, wäre eine Möglichkeit. Davor schlägt halt vor, irgendwie eine Überlastung des Warp-Antriebs, wo ich mich auch mitdenke, ob das eine gute Idee ist. Und dann direkt auf Warp 6 zu springen.
Eine gezielte Überlastung.
Ich meine, die haben das schon beim ersten Mal gemerkt, dass das nicht funktioniert hat mit dem Warp.
Rumpel.
Ja, genau. Wollen sie nochmal alle Leute durch die Gegend schleudern, so ungefähr.
Ja, damit die Beverly nochmal was zu tun hat.
Ja, es ist halt aber sehr fraglich, ob es überhaupt funktionieren würde, ne? Wo dann, sind sie halt ein bisschen ratlos und der Geordi meint, es wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob diese Wesen auch irgendwas fühlen können. Also richtig so eine Spitze,
und die Troy so,
ne?
Was hast du gesagt?
Genau, hast du mich stumm genannt oder was?
Ja, genau.
Es ist so, da ist die Troy auf jeden Fall ein bisschen sickig von wegen, ich kann jetzt auch nichts dafür, ich das nicht spüren kann. Ja.
Ja gut, das kann man ja nachvollziehen, wenn man irgendwie
das
so ein
bisschen unüberlegt irgendwie tatsächlich.
Weil man gerade die Sniffles hat sozusagen, dass man dann nicht unbedingt darauf angesprochen werden möchte und dass man das dann darauf bezieht, auch wenn es gar nicht so gemeint war.
Ja, und sie stampft dann auf jeden Fall auch wütend aus dieser Besprechung raus.
Stapf, der genau. Picard guckt da so hinterher, ich hatte aber noch nicht gesagt, dass du gehen darfst.
Ja, das ist ihr in diesem Moment wirklich sehr egal.
Sie rennt direkt zur Beverly.
Genau, sie rennt dann direkt zur Crusher durch.
Um sich da auszuweichen.
Und,
Phase 3. Bargaining. Beverly, you have to do something.
Ja, sie ist dann auf jeden Fall sehr wütend darüber, dass sie in dieser Situation ist. Und die Crusher sagt halt, ich kann auch nicht wirklich was tun im Moment. Also muss er erstmal damit leben irgendwie. Und da kriegt die Troy halt auch so einen kurzen kleinen mentalen Zusammenbruch irgendwie. Sie gesagt, also es ist überhaupt nicht, also sie kann sich gar nicht vorstellen, wie Menschen einfach ohne diese Funktion, diese Empathie irgendwie, also dieser telepathischen Art und
alles
Weise
ist so leer.
Leben können. Ne? Also für sie ist das alles total beschissen, jetzt gerade die Situation. Mhm. Ist halt wirklich ein bisschen so eine Art Blindheit, mit der sie geschlagen ist. Ja, die Troy erkennt halt, dass sie ohne ihre empathischen Fähigkeiten halt nicht mehr effektiv als Schiffsberaterin arbeiten kann. Mhm. Und nach ihrem verzweifelten Zusammenbruch geht sie dann halt auch zum Picard und sagt ihm, sie möchte jetzt gerne vom Dienst befreit werden, beziehungsweise ihre Kündigung reicht sie ein. Der Picard ist dann so ein bisschen, oh mein Gott, Bitch. Krieg dich mal wieder ein.
Es ist alles nur halb so schlimm.
Du kannst deinen Job.
Nein, ist es nicht.
Ja, du kannst deinen Job auch machen, ohne dass du irgendwie betasoidische Empathie-Möglichkeiten hast. Also,
der Abstand zwischen der Phase 3 und der Phase 4, Depression, ist relativ kurz gewesen. Also, es kommt nicht jetzt an.
Das reicht ja auch irgendwie. Also, Picard ist nicht der Meinung, dass sie da irgendwie jetzt den Dienst nicht mehr machen könnte und versucht ihr da irgendwie inspirierende Anekdoten aus seiner Akademiezeit zu erzählen.
Das will ich überhaupt nicht hören. Geh weg.
Ja, genau. Und sie bleibt einfach da.
Gut, kann ich auch verstehen, wenn der alte Mann wieder aus dem Krieg redet, ne? Also,
ja.
Das sagst du immer.
Ja, der alte Mann erzählt vom Krieg, ja. Nee, also es ist auf jeden Fall, sie bleibt bei dem. Sie möchte jetzt erstmal nicht mehr weitermachen. Später, der Riker ist ja sehr fürsorglich, weil immerhin, ist ja wirklich.
Nachdem die ihn so zur Sau gemacht hat, hätte ich ihn ja nicht mehr, also wäre ich nicht mehr dahin gegangen.
Er ist ja wirklich sehr fürsorglich und geht dann auch zu ihr und sie weint sich dann auch mal in seinen Arm aus irgendwie.
Sie kriegt aber auch wirklich gerade voll den Nervenzusammenbruch, muss man ja auch so sehen.
Ja,
also.
Sie sagt dann halt auch selber, sie fühlt sich halt auch wie in einer zweidimensionalen Welt gefangen irgendwie und weil für sie sind alle Leute im Grunde, das ist wie auf dem Holodeck für sie, die halt haben die Figuren ja auch keine Tiefe.
Keine
geistige Tiefe. Das findet der Riker auf jeden Fall so ein bisschen befremdlich, dass sie das so empfindet. Also, dass sie so denkt so.
Aber du kennst mich doch.
Ja, und aber
sozusagen.
Sie sagte, nee, eben nicht. Das ist für mich, du bist eigentlich jetzt nur noch eine leere Hülle. Wo er dann aber auch so sagt, so, ist ja schon interessant. Also offensichtlich hast du deine Empathie auch benutzt, um irgendwie so ein bisschen Kontrolle auszuüben oder beziehungsweise eher Kontrolle über das Leben anderer zu haben. Also er unterstellt dir vielleicht auch so ein bisschen Manipulation mit ihren Fähigkeiten. Ja.
Beziehungsweise Aristokratie oder wie war das noch?
Ja, es unterstellt ja so ein bisschen sowas Überhebliches, so ein aristokratische, betasoidische Verhalten, was ihm an sich auch schon nie so gepasst hat irgendwie. Ne?
Ja, scheinbar.
Ich finde das war sehr interessant. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo er so...
Jetzt wird mal so richtig ausgesprochen. Ne?
Ja, wo er wirklich mal das erste Mal so ein bisschen kiebig mit ihr ist. Also die haben ja sonst eigentlich nie wirklich auch, Probleme. Ne?
Ja, wo man vielleicht auch mal sieht, weshalb das mit den beiden so nicht so richtig was geworden ist.
Vielleicht ist es sowas, ja. Aber es ist schon interessant, dass er es mal so erwähnt irgendwie. Und ich glaube, es trifft sie aber auch so ziemlich aus dem heiteren Himmel. Das hätte sie jetzt so gar nicht bedacht. Aber es ist ja auch schon ein bisschen beleidigend zu sagen, ja, nur weil ich jetzt kein empathisches Gefühl habe, bist du für mich eine leere Hülle. Also das kann ich schon verstehen. Ja. Aber er irgendwie meint so, also hallo. Also er sagt ihr im Grunde sagt er ihr mal so, sag mal ein bisschen demütig. Du bist halt in einer beschissenen Situation gerade, aber andere Leute haben auch Gefühle, auch wenn du nichts davon mitbekommst.
Ja, vor allen Dingen, du bist hier unter Freunden, du kannst hier jeden um Hilfe fragen. Nochmal so ein Hinweis.
Ja, so, ne? Also sie ist wirklich ganz schwierig da gerade irgendwie. Der Riker muss dann wieder zur Brücke und sagt, er guckt dann später nochmal nach ihr. Sie sagt, das wäre nicht nötig, aber er besteht darauf. Also. Er muss auf jeden Fall auf die Brücke, weil sie ja jetzt mal so einen Warpsprung ausprobieren wollen.
Ja.
Warum auch immer das eine gute Idee sein soll.
Das hat beim Scotty auch immer funktioniert. Also genau. Was gut genug für den Scotty ist, ist gut genug für den Geordi.
Ja, aber diese Fähnrich Allen, wie meldet dann halt, sich ihr Standort nicht verändert hat. Und
nach
ein paar Sekunden gibt der Picard halt den Befehl, die Triebwerke abzuschalten. Der LaForge meldet dann auch, dass die für den Warp benötigte Energie stattdessen in die Gravitationswelle absorbiert worden ist, wodurch irgendwie so eine Art Rückschlagwelle auf das Schiff zurückgeprallt ist. Das hätte auch also wahrscheinlich schief gehen können irgendwie.
Yep.
Ja, und der Data bemerkt dann halt, dass irgendwie eine vorübergehende Veränderung in dieser Bewegung dieser zweidimensionalen Wesen gegeben hat. Und Picard meint dann so, ja bitte untersuch das mal, was für Auslöser dafür gewesen sein könnte.
Find mal raus, was das war.
Ja, genau.
Was haben wir anders gemacht als sonst?
Ja. Die Troy ist dann mal irgendwie alleine ins 10 vorne zum Saufen gegangen, weil ist ja eh alles egal.
Sie gibt sich die Kante da.
Ja, sitzt dann da rum und dann kommt die Gein zu ihr und fragt so, ja, harten Tag gehabt heute so ungefähr. Ja. Und die Gein spricht sie halt darauf an, dass sie gehört hat, dass die Diana jetzt ihren Job aufgeben möchte. Und
da wird eine Stelle frei. Ich wollte mich bewerben.
Und ich meine, die Gein wäre auch durchaus meiner Meinung nach dafür qualifiziert, was die Diana nicht so sieht. Weil man muss ja ganz spezielle Fähigkeiten. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber gut. Dafür hat sie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Vielleicht hat das ja auch irgendwie rechnet das
sich an. Hast du mich alt genannt?
Ja, und sie sagt halt so, ja, man muss halt eine bestimmte Qualifikation dafür haben und das kann halt nicht jeder. Und die Geilen so, ja, ich kann mit Menschen umgehen, ich kann zuhören, ich kann auch mit Konflikten umgehen und so. Ja, und die Diana zählt halt all die Fähigkeiten auf, die man halt so braucht, um diesen Job zu machen. Und
oh Wunder, diese Fähigkeiten hat sie.
Ja, also sie meint dann so.
Also nicht die Geinen, sondern die Troy selber, ne? Also.
Ja, die Troy geht dann halt so auf, ach so, du meinst das gar nicht ernst, willst mich hier bloß austricksen, so ungefähr von wegen.
Genau.
Und mich darauf hinweisen, dass das auch ohne meine Empathie geht. Wo die Geinen ja auch so sagt, ja, wie kommen sie denn da drauf, ne? Von wegen, ja, ich spüre das dann ja schon in gewisser Weise durch Intuition und Instinkt. Was ja echt ganz cool, also hat die Geinen die ganz gut da.
Wollte gerade sagen, immer wenn Geinen ins Spiel kommt, ja.
Ja, es ist schon ganz gut. Wo mir dann auch die Frage aufkommt, also generell, das haben wir ja schon mit dem Gespräch jetzt mit Riker gemerkt, wie ist denn das dann bei Betasoiden generell? Weil wenn die so sich sehr auf ihre telepathischen oder empathischen Fähigkeiten verlassen, dann verkümmern doch solche Sachen wie Intuition und Instinkt. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich das Problem, weil eigentlich ist ja das Problem, dass die Diana diese Fähigkeiten nicht so ausgebildet hat und die jetzt erstmal lernen müsste, beziehungsweise bewusster einsetzen muss. Ne? Also man merkt es ja vielleicht auch in der Mutter von der Diana, die ist ja auch immer ganz gerade raus und die hat
immer,
ja auch keine Intuition
die Mama
oder kein
Besuch
Feingefühl
kommt.
Oder sowas. Ja, ja. Also, aber es muss super schwierig sein, mit so Betasoiden umzugehen. Also als Mensch. Es kann bestimmt nicht einfach sein, wenn die immer so drauf sind, meiner Meinung nach.
Ja, scheinbar sind die ja immer so drauf.
Ja, also da kann man von ausgehen, dass anscheinend da irgendwas dann eher unterentwickelt ist, weil sie nicht drauf angewiesen sind. Und als wenn nicht alles schon schlimm genug wäre, entdeckte Data dann, dass diese zweidimensionalen Wesen, die das Schiff da so umrunden, anscheinend auf einen kosmischen Faden zugezogen werden. Eine Art eindimensionale Version eines schwarzen Lochs, wo ich mir immer dachte, ist ein schwarzes Loch nicht eindimensional im Grunde, weil es ja einfach nur ein winzig kleiner Punkt. Naja, so richtig nicht vielleicht, aber es ist sehr viel Tech-Bubble und vieles.
Ja, ja, vor allen Dingen müsste es nicht eigentlich, es ist ja, ein Faden ist ja eigentlich gerade ein zweidimensionales Gebilde, was ja, ja gerade, da sie in diesem zweidimensionalen Dingsbums gefangen sind, ja auch irgendwie viel mehr Sinn machen würde, dass die auf ein zweidimensionales Dingsbums zusteuern.
Ja, keine Ahnung. Und eindimensional wäre ja sowieso. Also
ich glaube, das ist ein Bug im, ich weiß nicht, was sie im Englischen gesagt haben. Also entweder ist es ein Übersetzungsbug oder ist es irgendwie einfach ein Fehler im Drehbuch gewesen. Sie wollten zweidimensional sagen, haben aber eindimensional reingeschrieben oder sowas.
Ja, zumal es ja auch sichtbar ist. Also kann es nicht so. Also es, ne? Ja. Ja. Ist schon seltsam. Ja, auf jeden Fall, wenn die Enterprise da reingezogen werden würde, wäre das auf jeden Fall ihr Untergang.
Wir haben nur noch 7 Stunden. Tick, 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 tick,
ja,
tick.
Ja, genau. Ja, und Worfs erste Antwort auf das Problem ist,
genau,
ballern wir doch einfach erstmal drauf, mal gucken, was passiert.
Wo genau. So klingonisch.
Genau, wo der Picard meinte, müssen wir es unbedingt irgendwen töten, wo der Geordi dann meint, wir könnten auch die Waffen davor abfeuern. Mhm. Mal gucken, ob das irgendeine Auswirkung auf das
ja,
auf die Wesen hat.
Ja, dass sie da noch dieses ethische Dilemma jetzt ebenso nochmal kurzzeitig, also in einem halben Satz erwähnen, aber wir können die ja jetzt nicht umbringen.
Ja, ja. Gut, aber es ist ja immerhin, ne? Aber gut, ja. Machen sie ja auch dann in dem Sinne nicht.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen so, ich habe den Eindruck, dass irgendjemand hat das Skript gelesen und gesagt, ne, das können die nicht machen, schreib das mal um.
Ja, wahrscheinlich, ja. Es ändert auch überhaupt nichts, also mit dem Photon-Torpedos.
Torpedos können übrigens offensichtlich auch aus diesem zweidimensionalen Feld ausbrechen.
Das stimmt.
Nur die Enterprise nicht. Es ist ganz wichtig, dass die Enterprise das nicht kann.
Ich weiß ja nicht genau, ob es daran liegt, an welcher Stelle, also wo diese zwei dieser Wesen dieses Schiff an irgendeiner Achse festhalten, wenn
ja,
das oben oder
gesagt,
unten drunter ist, dann ist ja vielleicht egal oder so.
Sollten sie mal die Untertasse abtrennen und gucken, ob sie die wegfliegen können oder umgekehrt.
Währenddessen packt dann die Troy ihre Sachen.
Wofür hat die eigentlich 42 verschiedene Pads, die sie da in diesen Koffer stopft?
Ja, weil es eben, das haben wir doch schon mal festgestellt, du hast nicht ein Pad für alles, wie wir das heute so haben. In der Zukunft hast du viel, weil aufgrund der die man so zur Verfügung hat.
Wir
ziehen
uns immer ein neues iPad, schon
klar.
Wir
können ganz viele Pads haben, ja.
Der Koffer ist so 20 mal 20 Zentimeter und die Pads, die sie da reinlädt, sind so, weiß ich nicht, so 5 Kubikmeter. Ich hätte sie wenigstens einen größeren Koffer nehmen können.
Ja, das kommt auch, wenn man so viele Bücher kauft. Naja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, die Brooks kommt dann zu ihr in ihre Sprechstunde. Sie hat ja eigentlich noch einen Termin gehabt.
Ja, eigentlich einen Termin heute.
Genau, und die Troy möchte ihr dann absagen, weil das bringt ja jetzt auch nichts mehr und sie kann halt nicht effektiv arbeiten, wo die Brooks dann widerspricht und sagt, sie habe erkannt, dass sie Troy recht hätte. Ach was. Also,
ach.
Und dass sie dann halt sich im Grunde hat sich die Brooks ja selber therapiert die ganze Zeit.
Ja,
ne?
In dieser Folge.
Die war halt eigentlich noch am effizientesten in ihrer ganzen Arbeit. Die hat es so geschafft, die alle Phasen durchzugehen und dass die Troy irgendwas tun konnte.
Genau.
Sie hat halt verstanden, dass sie halt ihre Trauer nur verdrängt hat und dass sie jetzt irgendwie auf jeden Fall besser dran ist und das auch dank der Troy irgendwie geschafft hat. Und dass da guckt die Troy sie aber auch an, als wie eine Kuh, wenn es blitzt irgendwie. Ne? So von wegen, sie denkt sich, oh mein Gott, dass da wirklich was funktioniert.
Oh mein Gott, ich habe plötzlich erkannt, dass mein Problem das gleiche Problem ist wie dein Problem.
Ja, genau.
Phase 42, Acceptance.
So in etwa. Ja, der Picard sieht jetzt halt kaum noch eine andere Möglichkeit. Irgendwie in seiner Verzweiflung wendet er sich dann in seinem Bereitschaftsraum an die Troy.
In seiner Verzweiflung. Er ist so verzweifelt, dass er sich an die Troy wendet.
Die
obwohl
grade,
die so ein Arsch war.
Und die gerade eigentlich für nichts zu gebrauchen ist, weil die völlig durch ist. Er gibt ihr dann halt den Auftrag, zusammen mit Data irgendeinen Weg zu finden, mit diesen Wesen zu kommunizieren.
Ja,
sie sieht da jetzt nicht groß eine Chance drin, also dass das irgendwie funktionieren könnte, weil sie ja nicht wirklich was kann, meint sie zumindest. Nach diesem Zusammentreffen ist dann die Troi auch mit Data zusammen im Bereitschaftsraum und sie überlegen, was sie tun können, brainstormen sozusagen. Sie ist sich halt immer noch nicht so ganz sicher, wie sie helfen kann und sie überlegen halt, was denn jetzt die Motivation sein könnte von diesen Wesen, ob das jetzt eher so eine Art Instinktverhalten ist, dass die halt wie so Motten dem Licht entgegenfliegen. Mhm. Die Deanna denkt halt über Instinkte nach bei allen möglichen Wesen, dass es ja vielleicht auch irgendwie hier ein instinktives Verhalten gibt und dass es halt aus dem, ja, aus dem instinktiven Verhalten herauskommt, dass sie sich auf diesen String, auf diesen Faden zubewegen. Der Data schlägt dann halt vor, die Schwingungen dieses Strings irgendwie zu imitieren, was dann bei den Wesen vielleicht irgendeine Reaktion hervorrufen könnte, um zum Beispiel die irgendwie abzulenken und dann das Schiff irgendwie aus diesem Feld zu befreien. Dann macht der Data sich mit dem LaForge dran, diese Schwingungen über den Deflektorschild auszusenden. Und dann halten anscheinend diese Wesen auch inne und dieses Feld ist irgendwie deaktiviert und die Enterprise kann sich dann kurz bevor es zu spät ist, bevor sie in diesen Faden reinfliegen, sich befreien.
Lass es mich mal so sagen. Ich finde das mal wieder ganz erstaunlich, dass die 7 Stunden irgendwie darüber quatschen, also ja, 6,5 Stunden darüber quatschen, was jetzt die Motivation von diesen Viechern ist. Ja. Und der Ingenieur muss halt in 20 Minuten zusammenschustern, was die sich ausgedacht haben. Und dann haben wir auch noch Soundeffekte im Weltall. Also
ich habe das Gefühl gehabt, dieser Soundeffekt sollte eigentlich nur akustisieren, was wir uns da vorstellen sollen. Weil es ja eigentlich wahrscheinlich einfach nur irgendeine elektromagnetische Schwingung oder sowas sein sollte.
Jedenfalls, der Geordi ist der eigentlich coole Hund in dieser Folge.
Der hat den Tag gerettet, weil als sie nämlich dann sich befreit haben, kommen bei der Deanna dann die Kopfschmerzen zurück. Sie steht dann auf der Brücke und hat so kurz einen Aussetzer. Anscheinend sind ihre Fähigkeiten zurückgekehrt und sie kann dann mit einem Lächeln verkünden, dass diese Wesen nicht irgendwie von diesem wie morgen das Licht angezogen worden sind, sondern dass sie jetzt wieder nach Hause gegangen sind und dass alles in Ordnung und alles schön ist. Auf jeden Fall geht der Troi jetzt soweit wieder gut und dann trifft sie sich mit allen Leuten, die sie vor den Kopf gestoßen hat, nochmal im 10 vorne wieder und ja, entschuldigt sich halt bei der Crusher, dass sie so mies war.
Und beim Riker hoffentlich auch.
Und beim Riker sagt sie so, ja, sie hat so ein bisschen Einsicht jetzt auch bekommen, dadurch, dass er ihr mal klar gemacht hat, dass sie da doch ziemlich fiese Möb gewesen ist.
Mhm. Und die Geinen kriegt auch noch ein Handshake.
Genau, und für ja, die hat ja auch geholfen und ja, und generell ist mir nur noch aufgefallen, was für ein wunderschönes Glas da auf dem Tisch steht. Das ist ein irisierendes, buntes Glas. Aber
ja,
das,
hübsch.
Ja. Ja, und damit ist das eine sehr ruhige Abschiedsszene, wie die Enterprise dann so in den Weltraum entgleitet.
Und am Ende haben wir noch einen kleinen Witz auf den Lippen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie.
Von wegen, ja, Ärzte sind die schlimmsten Patienten und Therapeuten.
Ja,
ach
ja,
auch.
Genau.
Das sagt ja die Crusher noch.
Therapeuten sowieso, genau. Permission to speak candidly, sir.
Ja, du fandst die Folge ganz schrecklich.
Ja, also ich möchte als erstes mal die Wikipedia zitieren. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Aber die schreibt zu dem Thema 5 Stages of Grief. Obwohl dieses Modell häufig verwendet wird, konnten Studien seine Gültigkeit bisher nicht belegen. Kritiken lauten, das Modell sei veraltet und wenig hilfreich dabei, den Trauerprozess zu erklären.
Tja, aber für die Küchenpsychologie, für eine Science-Fiction-Serie reicht es dann gerade noch.
Ja, so gerade.
Obwohl, aber ich dachte mir, es wäre ein relativ valide, ich meine gut, vielleicht weiß ich nicht. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man so bestimmte Phasen durchmacht.
Ja, so
aber
grundsätzlich ist das ja nur auch so. Ich meine, das kann man ja auch an sich selber beobachten, wenn man sowas durchläuft. Aber es ist halt irgendwie, das fasst es halt nicht komplett.
Ja, okay, es ist alles
Geist
ein bisschen komplexer.
Wollte ich gerade sagen, der menschliche Geist ist dann doch etwas komplexer, als dass man das in diese 5 Stufen so einfach reinquetschen könnte.
Das wird wahrscheinlich ein Betasoide jetzt bestreiten, aber ja, wahrscheinlich ist das so. Ja. Ja,
ist das ein komplexes Thema, oder wie sagte der Herr Merz?
Also ich meine, du bist sehr kritisch mit dieser Folge auf jeden
Fall.
Ja,
ich bin sehr kritisch mit dieser Folge,
ja. Ja, also ich möchte irgendwie eher, ich finde sie gar nicht, ja, sie ist jetzt ein bisschen sehr, sehr einfach gestrickt natürlich. Sie ist eine sehr einfache Story, die ist jetzt keine besonders aufrüttelnde oder besonders tiefgehende Story. Ja. Sie haben einfach die 45 Minuten gefüllt. Ich finde sie aber jetzt nicht so schlimm, dass ich mich jetzt anöden würde. Ich finde es auch sehr lustig, wie diese Brooks mit der Deanna umgeht und ihr so, wo man ganz klar ist, dass sie halt irgendwie so sein kann und so.
Angeödet hat die mich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich halt viel aufgeregt, weil es ist halt so, das ist so dieses, da kannst du auch gleich zu so einem Hinterhofpsychologen gehen, der irgendwo an der Universität von Timbuktu studiert hat oder was.
Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich finde,
handwerklich ist die Folge hervorragend gemacht. Also das ist
sie hat ja eigentlich keine Plotholes in dem Sinne, wenn man mal
funktioniert eigentlich einwandfrei. Du hast, wie gesagt, dieses MacGuffin, dass das auf dieses komischen String dazu fliegt, ist halt, ja, okay, irgendwie muss man die Handlung jetzt weiterbringen.
Ja.
Aber so grundsätzlich, das funktioniert. Also das ist, die Animationen sind hübsch, die Dialoge sind
okay
geschrieben, die Leistung der Schauspieler ist hervorragend.
Diana zeigt immer wieder so alles, was sie kann. Im Grunde, ich habe sie auch noch nie so gesehen. Sie war ja teilweise in ihrer Verzweiflung, sie ist ja selten, so eine Unsicherheit hat sie so auch noch nie gespielt. Sie ist ja sonst immer sehr content, also sehr so in sich ruhend eigentlich. Und das ist eigentlich immer ganz cool, die so zu sehen, dass sie es auch kann. Aber ich weiß, es ist halt sehr absurd, die ganze Situation.
Ja, es ist das bricht das so ein bisschen, dass das passt irgendwie überhaupt nicht zu ihr, dass sie so völlig aus dem Ruder läuft und da irgendwie den Riker zusammenscheißt und dem Picard davonläuft, wenn der ihren Job geben will. Und das ist sie nicht. Das ist die, also wenn, naja, wenn sie eine Herausforderung, das ist ja eine Herausforderung. Es ist kein Problem, es ist eine Herausforderung. Und wenn sie damit konfrontiert wird, würde ich ihr das nicht zutrauen, dass sie so völlig zusammenbricht und am Boden liegt und da in Depressionen verfällt. Das ist, oder?
Naja, ich meine,
vielleicht täusche ich mich ja auch.
Ja, man hat ja einen ihrer Sinne genommen. Ich meine, es ist ja schon hart. Also, das ist jetzt eine Situation, da kannst du eigentlich auch nicht.
Ja, aber ich kenne jetzt leider keine studierten Psychologen. Ich würde gerne mal jemanden hören, der sich mit dem Thema tatsächlich auskennt, der Ahnung davon hat. Ich bin ja jetzt hier nur so ein dahergelaufener Podcaster. Mhm. Ich kann ja viel erzählen. Es würde mich wirklich interessieren, was jemand, der das wirklich studiert hat, der mit sowas konfrontiert wird, auch im Arbeitsleben täglich.
Hm.
Es gibt ja nur Leute, die sich darauf spezialisiert, dass sie sich mit Personen befassen, die irgendwie halt gerade jemanden verloren haben. Oder eben Behinderungen oder Krankheit oder solche Sachen.
Interessanterweise, also die Marina Sirtis hat aber auch selbst gesagt, dass viele Fans mit Behinderung positiv auf diese Folge reagiert hätten.
Kann ich mir vorstellen, weil das wird also, ja ins Rampenlicht gestellt.
Ja.
Das wird mal nicht einfach so, jetzt ist sie halt behindert, sondern es wird halt tatsächlich
gezeigt, wie das ihr zusetzt, jetzt, dass sie in dieser Situation ist. Ne?
Aber es tut mir halt so leid, dass das gerade jetzt wieder die Troy machen musste, weil wir ja wissen, dass die ja so furchtbar emotional ist. Weil diese Frauen sind ja immer so furchtbar emotional, das geht ja gar nicht.
Dargestellt, aber es ist so.
Das ärgert mich halt. Das ist halt, gut, vielleicht, es ist 1990, sie sind doch nicht bereit dafür gewesen, dass irgendjemand anderes dem Worf das anzudichten.
Das wäre mal cool gewesen. Aber, gut, mein Gott, wenn der trauert, dann ist aber erstmal Brimborium hier. Also hast du wahrscheinlich ein Ritual oder so. Ja, genau.
Ja, gut, der darf sich ja in der letzten Staffel das Genick brechen.
Dann wird er sich wieder irgendwie die Schmerzstöcke irgendwo hinstecken, keine Ahnung. wie auch immer.
Aliens. Sonden. Körperöffnungen, die nicht dafür vorgesehen sind.
Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, ich finde die Folge auf jeden Fall nicht so schlimm wie du. Ich konnte mir die einfach ohne Puls zu bekommen. Wusste ich gar nicht. Ich konnte mir die ohne Puls angucken, im Gegensatz zu dir. Es ist keine herausragende Folge. Aber ich finde es auch
schon
nicht
damit
furchtbar.
An, erste Szene, dass diese Tussi da auftritt und erzählt von wegen, ich komme voll gut damit zurecht, ich habe mich in meine Arbeit gestürzt und alles ist geil.
Ja, also ich meine, die Figur war.
Hatte die vorher noch niemals ein Haustier, was sie verloren hat oder irgendwie, keine Ahnung.
Vielleicht liegt sie auch an der Schauspielerin oder so, wer weiß das so genau. Warte mal eben, ich guck mal nach, ob die jemals wieder was gemacht hat danach.
Ich weiß nicht, die ist mir furchtbar auf den Zeiger gegangen, die Frau. Also ich meine, sie spielt diese Rolle ja offensichtlich und ich denke, diese Rolle ist ja auch so angelegt, dass man sich über sie aufregen soll, ein bisschen zumindest, dass man so sehen soll, das kann ja gar nicht sein. Also insofern ist das auch okay, aber es ist halt ein Klischee, jagt das nächste, das ist so mein Problem.
Sie hat auf jeden Fall eine Schauspielkarriere, auch wenn es nicht so rüberkommt.
sie hat eine Karriere, okay.
Sie hat in einigen Filmen mitgespielt und sie hat auch danach noch in Alien Nation in der Serie mitgespielt. Das heißt Kim Brayden, heißt die Schauspielerin. Mhm. In Na, Perry Mason hat sie mitgespielt. Murder, She Wrote, solche Sachen hat sie. Also hier, Mord ist ihr Hobby. Solche Seriensachen hat sie noch gemacht. Aber ich glaube, da passt sie auch.
Vielleicht war sie für Star Trek einfach nicht geeignet, ja.
Ja, ich fand sie jetzt auch nicht so doll in der Folge. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal einfach in die Bewertung gehen wollen. Ich möchte dein Ergebnis zuerst hören.
Ich habe hier eine 4 aufgeschrieben.
Okay.
Ein Punkt fürs Schauspiel, ein Punkt für Guinan, ein Punkt für den Riker, der sie den Namen nimmt und ein Punkt für die Tatsache, dass es Star Trek ist.
Ja, ich als sie war immer noch, ja, es hat mir aber echt schwer gemacht.
Ist nicht meine
Folge.
Ja, nee, sag ruhig. Also
ich würde immer noch, ja, ich würd
man
immer,
muss ja nicht immer auf der gleichen Wellenlänge
aber
sein.
Aber es hat ja, du hast ja durchaus, ich halte es ja auf jeden Fall immer noch für eine überdurchschnittliche Folge, aber nicht, also
eine 6. Na gut, ich lasse mich zu 4,5 lasse ich mich ja, hochhandeln. Okay. Da sind wir nicht so weit auseinander.
Ja, und ich bin bei 6.
Wie gesagt, sie ist handwerklich ja gut gemacht. Auch diese Szene, wo da sitzt die Troy in ihrem Büro und die Kamera fängt sie in der Totale ein. Sie sitzt also ganz allein auf sich selber zurück und ohne.
Ja.
Das ist, man hat sich, also sie, man sieht richtig, wie sie ihrer Sinne beraubt worden ist, so ungefähr. Mhm. Sitzt da und ist so in sich zusammengesunken. Das ist kurz bevor sie, glaube ich, an der Tür klingelt, die Brooks oder irgendwie sowas.
Ja. Ja.
Also das macht es gerade irgendwie. Aber die Folge hat mich irgendwie aufgeregt. Ich weiß nicht, also wenn ich das nochmal gucke, in einem Jahr oder so oder in zwei oder was, vielleicht bin ich dann drüber hinweg oder sowas, aber es hat mich. Aber ich fand die Folge nie so gut.
Dann verbleiben wir erstmal mit dieser Folge, verbleiben so, die so ein bisschen so lala war.
Ambivalent, sagen
genau.
Wir mal so.
Die nächste Folge ist dann Datas Tag. Das war doch da, wo er so.
Oh.
Tagebuch führt, ja. Oder nicht? Ich weiß nicht mehr, worum es so groß umgeht. Mal gucken. Ach ja, Data fertigt für Commander Maddox einen ausführlichen Bericht über all seine Aktivitäten während eines vollen Tages an, mit besonderer Betonung seiner Beobachtung zum Thema Freundschaft. An diesem Tag wollen auch Keiko, Ishikawa und Miles O'Brien heiraten. Ist das da, wo die Keiko zum ersten Mal so richtig auftaucht? Auch,
ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die Keiko so richtig zu sehen kriegen, ja? Mhm. Wenn ich mich recht an diese Folge erinnere, fand ich die also mindestens doppelt so gut wie die jetzige.
Ja, ich mag das ja auch gerne, wenn man so ein bisschen so Alltags-Background im Star Trek-Universum gibt.
Ja, also der Plot, der da nebenbei so abgeht, war ja irgendwie.
Mit einem Vulkanier.
Ja, der gar kein Vulkanier war oder irgendwie sowas.
Das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Aber ja, könnte ja interessant werden. Auf jeden Fall. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ja, dann auch erstmal vielen Dank an dich, Jan, dass du dich so aufgeregt hast.
Ja, muss ja auch mal sein. Das Adrenalin, der Koks des kleinen Mannes, oder war das nochmal?
Ich dachte, der Wurstwasser. Ach nee, das war Champagner des kleinen Mannes.
Wurstwasser? Ist der Söder auch wieder? Hat er was gesagt?
Das war im Kalkhof irgendwann mal. Wurstwasser, Champagner des kleinen Mannes. Egal. Ich danke auch den lieben Zuhörern. Ich hoffe auch übrigens, dass ihr alle gut ins neue Jahr reingekommen seid.
Ach so, ja, neues Jahr. Genau.
Genau. Und wie ihr wisst, ihr könnt uns gerne Kommentare, vielleicht auch zu dieser Folge, zu Star Trek oder zum Podcast, auf Blue Sky.
Sichtet uns auf Social Media.
Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube oder auch bei Spotify. Und
hast du die Äpfel erwähnt?
Apple Podcast könnt ihr gerne kommentieren.
Genau. Ja, sagt mir, dass ich Unrecht habe.
Sagt mir, dass das eine gute Folge ist. Sagt mir, dass das eine gute Folge ist. Ja, keine Ahnung. Denial halt, ne?
Ja, ich weiß es halt nicht. Ich bin da so.
Naja, ist
vielleicht. Vielleicht tue ich der Folge wirklich Unrecht, aber es ist so.
Naja, ja, sie ist jetzt nicht so gut, aber es ist nicht so schlecht. Also ich finde es jetzt, wie gesagt, ich gucke auch andere Folgen noch mal lieber.
Ja.
Die nächste Folge ist auf jeden Fall besser, da bin ich auch seiner Meinung.
Ja, ich denke, dass.
Ja gut, dann verbleiben wir doch erstmal so und wir hören uns bald möglichst im neuen Rhythmus wieder. Jetzt zwei Wochen, eine Woche versetzt aus irgendwelchen Gründen.
Aus Gründen, die im Drehbuch stehen.
Genau, richtig, die uns ins Drehbuch geschrieben worden sind. Ja gut, dann bleiben wir doch erstmal dabei und bis dahin dann.
Bis dann.
Tschö.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in review.
Transfer complete.